Die OS Radio 104,8 Mediathek wird präsentiert von der Sparkasse Osnabrück.
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie begrüßen zur heutigen Ratssitzung, die 37. in dieser Periode. Dann kommen wir schon zu den Beratungspunkten der Fraktionen bzw. einzelner Ratsmitglieder. Und wir beginnen mit einem Antrag von Herrn Gader. Einrichtung einer dauerhaft besetzten Polizeistation im Bereich Neumarkt, Johannesstraße, Schlossberg. Herr Gader, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Mit diesem Antrag sprechen wir ein Problem an, das viele Osnabrücker täglich erleben. Der Bereich Neumarkt, Johannesstraße und Schlossberg hat sich zu einem kriminalitätsbelastenden Brennpunkt entwickelt. Seit langer Zeit erreichen uns Beschwerden von Anwohnern, Gewerbebetreibern und Passanten über offene Drogenkonsum, aggressive Situationen und Gewaltdelikte. Wir reden hier nicht über Einzelfälle, sondern über einen Zustand, der sich verfestigt hat, mitten in unserer Innenstadt. Oft wird eingewandt, es gäbe doch bereits eine Polizeidienststelle in der Nähe oder Maßnahmen wie Messeverbotszone, entsprechende Beschilderung, aber die Realität zeigt, diese Maßnahmen haben die Probleme bislang nicht verhindert. Wenn sie ausreichen würde, müssen wir diese Debatte heute gar nicht führen. Räumliche Nähe ersetzt keine dauerhafte, sichtbare Präsenz im Brennpunkt selbst. Einsätze erfolgen überwiegend reaktiv. Was fehlt, ist eine kontinuierliche, entsprechende Polizeipräsenz direkt vor Ort zu Fuß, präventiv und dauerhaft. Uns ist bewusst, dass eine Polizeistation auch Verdrängungseffekte führen kann. Aber nichts tun bedeutet, diesen Brennpunkt weiter zu akzeptieren. Wenn wir wollen, dass unsere Innenstadt sicher und attraktiv bleibt, müssen wir handeln. Auch Einzelhandel und die Aufenthaltsqualität sind darauf angewiesen. Eine solche Lösung ist kein Neuland. Es gab Osnabrück bereits eine kleine Polizeistation im Tunnel. Das zeigt, dass dieser Ansatz grundsätzlich möglich ist. Und wer wissen möchte, wie die Bürger das sehen, in zahlreichen Berichten und Diskussionen in den Zeitungen und sozialen Medien zeigte sich überwiegend positive Resonanz. Die Menschen wünschen sich sichtbare Präsenz und ein klares Signal, dass dieser Zustand hier hingekommen wird. Da die Polizei Langsache ist, fördern wir das Land Niedersachsen auf, die Verantwortung zu übernehmen. Als Stadt erklären wir unsere Bereitschaft, organisatorisch und zu unterstützen. Vielen Dank.
Herr Mayer, bitte.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Über den Bereich Neumarkt, Johannesstraße reden wir seit vielen Jahren und in der Tat ist der Handlungsbedarf längst erkannt worden an der Stelle und wir dürfen mit Sicherheit auch nicht nachlassen. Am 11. Juni 2024 hat hier die Mehrheitsgruppe einen Antrag eingebracht, Sicherheit und Zusammenhalt in der Innenstadt für alle stärken. Auch da hatten wir den Gedanken einer dauerhaften Polizeiwache, einer örtlichen Präsenz der Polizei. Und natürlich war uns damals auch schon klar, dass die Zuständigkeit beim Land liegt. Ich komme gleich darauf zurück. Am 26. Juni 2025 gab es eine Mitteilungsvorlage zur Evaluation der Alkohol- und Waffenverbotszone. Ja, der Betrachtungszeitraum war noch relativ kurz, aber wir haben alle, glaube ich, erfreut zur Kenntnis genommen, dass ein verbessertes subjektives Sicherheitsempfinden da durchaus von vielen Befragten attestiert worden ist und angehängt an diese Mitteilungsvorlage auch ein langer Bericht der Polizeiinspektion aus der Rück, aus der hervorgeht, dass man mit deutlich mehr Präsenz vor Ort gewesen ist, dass entsprechend auch Delikte zurückgegangen sind und das gehandelt worden ist. Also Punkt 1, Herr Gader, passt wahrscheinlich in Ihre Erzählung, passt Ihnen in Ihre Erzählung, aber entspricht nicht der Realität. Und von akzeptieren kann überhaupt keine Rede sein. Die breite Mehrheit dieses Rates hat an der Stelle längst gehandelt. Punkt Punkt 2 ist geprüft worden, auch von der Polizeiinspektion, ist auch mit guten Gründen nicht umgesetzt worden. Denn wir haben an der Stelle auch mit der Polizeiwache Kollegienwahl in ganz unmittelbarer Nähe die hohe Präsenz der Polizei. Und wie gesagt, die Vorortpräsenz ist erheblich erhöht worden. Ich darf an dieser Stelle aber auch noch mal sagen, dass es neben der Sichtbarkeit von Polizeikräften im öffentlichen Raum auch viele andere Maßnahmen bedarf. Und auch die sind wir angegangen. Wir haben ein Quartiersmanagement in der Johannesstraße, was tatsächlich vor Ort in einem Ladenlokal präsent ist. Wir haben das Streetwork gestärkt. Und wir werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich neue Zahlen bekommen, denn Monitoring und Evaluation ist natürlich wichtig. Wir müssen da am Ball bleiben und müssen objektive Sicherheit und vor allen Dingen auch das subjektive Sicherheitsgefühl an dieser Stelle stärken. Das werden wir tun. Wir haben längst gehandelt. Ihr Antrag leistet dazu keinen weiteren Beitrag und wir werden ihn deshalb ablehnen.
Herr Keite, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also Herr Garder, die AfD kritisiert ja oft, dass die anderen Parteien, die demokratischen Parteien, nicht das machen, was wirklich vor uns voranbringt, und kritisieren immer wieder, dass die Dinge aus dem Ruder laufen, dass nichts funktionieren würde. An der Stelle ist es aber so, ich habe irgendwie das Gefühl, Sie haben in den letzten 2 Jahren uns gar nicht zugehört oder haben auch irgendwie nicht teilgenommen. Eigentlich haben Sie da gesessen die ganze Zeit, aber irgendwie haben wir doch sehr intensiv darüber diskutiert, was wir an der Stelle Johannesstraße Neumarkt dort machen. Wir haben die letzten Jahre umfassend diskutiert. Wir haben uns bereits Ende 2023 in den Haushaltsberatungen ausgetauscht und haben am Ende 100.000 Euro für Sicherheitsinfrastruktur, was übersetzt bedeutet, für eine Videoüberwachung zur Verfügung gestellt. Wir haben seitens der Oberbürgermeisterin einen 10-Punkte-Plan vorgestellt bekommen, der umfassende Maßnahmen vorgesehen hat. Von der Waffenverbotszone über die Alkoholverbotszone, über Streetwork, über verschiedene andere Maßnahmen. Wir haben sicherlich seitens aller Fraktionen dazu ein bisschen unterschiedliche Auffassung zu manchen Schwerpunktsetzungen gehabt. Aber wir haben uns am Ende gemeinsam darauf geeinigt, dort erhebliche Maßnahmen zu ergreifen. Und genau das ignorieren Sie irgendwie an dieser Stelle. Und wir haben damals auch, Herr Mayer hat es schon angebracht, auch prüfen lassen, wie es dann aussieht, ob es sinnvoll wäre, auch noch die Polizeistation dort zu verlegen. Und man muss ja sagen, man kann ja überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist, denn direkt um die Ecke, Kollegin, weil ist ja eine Polizeistation. Und wenn man dann auch mit der Polizei mal in Austausch ist, dann hat die einem damals gesagt, wir sind gerade durch die Videoüberwachung, durch die räumliche Nähe sehr schnell vor Ort. Wir haben eine Streife, die sowohl von der Bereitschaftspolizei dort ist, als auch Kontaktpolizisten, die sich jeden Tag um die Bürgerinnen und Bürger dort an der Stelle kümmern. Wir haben uns auch die Mühe gemacht und haben diesmal nochmal bei der Polizei nachgefragt, weil es kann ja tatsächlich auch sein, dass sie irgendwie zu neuen Erkenntnissen gekommen sind. Aber ganz offensichtlich hat sich die AfD dort an der Stelle nicht schlau gemacht. Denn die Polizei hat uns eindeutig nochmal gesagt, wir sind in unter einer Minute dort vor Ort. Und insofern, wenn Sie sagen, dass Sie dort nicht präsent sind, also ich finde, es ist gegenüber der Polizei, gegenüber den Ordnungskräften, gegenüber dem Ordnungsaußendienst ein gewisser Affront, das heute hier an der Stelle so zu behaupten. Die Polizei ist absolut vor Ort, die ist in Sekunden dort. Wir haben Videoüberwachung und es ist ganz objektiv. Auch die Zahlen werden in naher Zukunft, es wurde schon angesprochen, auch dargestellt. Aber ich kann so viel Spoiler vorwegnehmen. Die Maßnahmen, die wir gemeinsam hier demokratisch besprochen haben, die haben Wirkung gezeigt. Und deswegen haben wir auf dem Wege das in der Johannesstraße in den Griff gekriegt. Jetzt zu kommen und etwas zu machen, also bin ich aber heilfroh, dass die AfD nicht an der Macht ist und die letzten 2 Jahre in Untätigkeit versunken ist. Vielen Dank.
Herr Alfering, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist natürlich ein wichtiges Thema, Sicherheit und Sauberkeit. Das ist auf jeden Fall auch bei den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt, überall, wo man hingeht und wo man zuhört, ein Thema, das vielen unter den Nägeln brennt. Und die Neumarktentwicklung, das ist auch kein Geheimnis, ist für ganz viele in unserer Stadt ein fortlaufendes Ärgernis, und zwar so lange, bis sich da baulich etwas getan hat. Ich bin aber auch optimistisch, dass wir zumindest, was das Thema Sicherheit betrifft, die richtigen Schritte eingeleitet haben. Ich bin da so ein bisschen in der Vergangenheit, habe ich bei diesem Thema immer an meinen alten Professor Schwind gedacht, der hier in Osnabrück an der Universität Kriminologie, sehr guter Mann, Kriminologie unterrichtet hat und immer die Broken Window, dass er in der CDU ist, hat ja nichts mit der Qualität seiner Lehre zu tun. Aber wie gesagt, ein sehr guter Mann, übrigens auch ein großer Mann. Und insbesondere muss man sagen, wenn diese Zwischenrufe von Herrn Brickwedde jetzt mal aufhören würden, insbesondere muss man sagen, er hat immer die Broken-Window-Theorie in seinen Unterrichtungen, in seinen Seminaren dann beschrieben. Und die Broken-Window-Theorie stimmt nämlich auch hier am Neumarkt. Die Broken-Window-Theorie besagt, dass dort, wo heute Müll abgelagert wird, morgen ein Graffiti entsteht, übermorgen eine Fensterscheibe eingeworfen wird und dann gibt es dort Kriminalität. Deswegen haben wir natürlich, als wir im Jahr 2024 diese Debatte in diesem Rat sehr intensiv geführt haben, darüber erst gesprochen, was ist denn eigentlich sicherheitstechnisch hier? Hier hat die Verwaltung, und das weiß hier jeder, ich kritisiere die Oberbürgermeisterin gerne, aber ich muss sagen, das hat sie gut gemacht. Sie hat ja einen 10-Punkte-Plan vorgelegt, der im Bereich Sicherheit ein guter Aufschlag war, muss man sagen, die Verwaltung auch. Und wir haben das dann als Mehrheitsgruppe dort ergänzt, wo wir sagen, da fehlt uns aber der soziale Einschlag. Und da haben wir tatsächlich dann auch einen eigenen Programmentwurf vorgelegt. Und den haben wir hier auch beschlossen. Und ich glaube, das alles zusammen ist eine gute Lösung gewesen, um das Thema im Jahr 2024 anzugehen. Wir haben eine Innenstadtwache gefordert in einem Ladenlokal. Das ist dann am 1.10., glaube ich, 24 schon von der Verwaltung beantwortet worden, wie man das machen kann mit Bürgersprechstunden im Quartiersbüro und mehr Präsenz. Und das ist geschehen. Die Präsenz ist geschehen. Und wir sehen heute, dass die Nachrichten, die wir sonst vom Neumarkt kriegen, in der Form nicht mehr in der Presse stehen. Wir sehen, dass das, was da vor 2 Jahren jede Woche in der Presse stand, Messerstecherei, Überfall, das sehe ich in dieser Präsenz nicht mehr. Und deswegen ist das gut gelaufen. Und Ihr Antrag, Sie nicken jetzt, Ihr Antrag kommt leider 18 Monate zu spät. Vielen Dank.
Jetzt habe ich Herrn Haskamp auf der Rednerliste.
Herr Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, die FDP-UWG-Gruppe wird jetzt nicht die Maßnahmen aufzählen, die wir gefordert haben zur Verbesserung der Situation, Sauberkeit, Begrünung, Verkehrslenkung an der Johannesstraße, um halt die Situation, die dort geherrscht hat, zu verbessern. Wir werden diesen Antrag ablehnen, nicht weil wir die Herausforderungen im Bereich Neumarkt und Johannesstraße leugnen würden. Im Gegenteil, wir haben uns auch bereits 2024 klar positioniert, dass der Bereich langfristige städtebauliche Lösungen braucht, statt kurzfristiger Symbolmaßnahmen. Hier müssen wir zusammen mit dem Investor Lindhorst möglichst schnell auch vereinbaren, dass die baulichen Maßnahmen im Sichtbereich der Johannesstraße Neumarkt neu gestaltet werden müssen. Und zwar, dass zuerst angegangen werden muss, um halt die Angsträume, die dort für den einen oder anderen in den Arkaden, gerade auch in den Abendstunden immer noch existieren, zu beseitigen. Und wir glauben aber auch, dass zusammen mit der Sanierung der letzten Fahrbahnabschnitte des Johannesstraße Neumarkt das subjektive Angstempfinden dann auch noch weiter zurückgehen wird. Wir haben bei der Polizei ebenfalls angefragt. Die Antwort war eindeutig gewesen, dass die Polizeistation weder notwendig noch sinnvoll sei. Marius Keite hat es gesagt, dass die Reaktionszeit vom Polizeidienstgebäude Kollegium Wall bis zur Johannesstraße 230 Meter sind, also eine Minute Fußweg weg. Die Kriminalstatistik 2025 liegt noch nicht vor. Aber die Situation dort hat sich tatsächlich in den letzten Monaten wahrscheinlich auch wegen der Videoüberwachung verbessert. Und man muss allerdings auch noch mal sagen, nicht jeder Streife, egal ob es Ordnungsaußendienst ist oder Polizei, ist auch als solche erkennbar, weil auch gerade die Polizei dort in Zivil auch tätig ist. Und das ist auch gut so. Eine stationäre Wache würde Ressourcen binden. Mobile Streifen sind deutlich flexibler im gesamten Innenstadtbereich auch präsent. Und der Vergleich mit der Davidwache, Herr Gader, in Hamburg, der hinkt, weil die Davidwache in Hamburg ist ein vollwertiges Polizeikommissariat und eine Außenwache ist maximal mit einer Person vielleicht bestückt. Und die müsste im Gefahrenfalle oder im Einsatzfalle ebenfalls nachrückende Kräfte anfordern, also ebenfalls sich verstärken und dann vor Ort sein. Deshalb brauchen wir konsequente Umsetzung bestehender Maßnahmen. Das 10-Punkte-Programm zeigt erste Erfolge. Die Kriminalität ist seit 2024 um 7% gesunken. Laut Polizei verbessert sich das Sicherheitsgefühl. Deshalb setzen wir auf mehr mobile Präsenz, Prävention und städtebauliche Aufwertung, wie ich es gerade beschrieben habe, und hoffen, dass die Johanneshöhe
bald mit
der Bebauung beginnen. Danke.
Punktlandung. Okay, ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann möchte ich fragen, wer diesem Antrag zustimmen möchte. Das ist Herr Gader. Wer möchte sich enthalten? Dann ist das einstimmig abgelehnt. 5.2. Innenstadt Impulsprogramm 1.0, Osnabrück als Gastgeberin, ebenfalls von Herrn Gader. Sie dürfen wieder vortragen.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Unsere Innenstadt verliert seit Jahren an Substanz. Geschäfte schließen, Gastronomiebetriebe geben auf, Leerstände nehmen zu und damit sinkt auch Aufenthaltsqualität. Das ist kein abstraktes Problem, das ist für viele Betriebe Existenzbedrohung. Ein wesentlicher Grund dafür ist immer schlechtere Erreichbarkeit der Innenstadt. Wer heute in die Innenstadt kommen will, stoßt auf hohe Parkgebühren, komplizierte Verkehrsführungen und blockierte Flächen. Das Signal an viele Bürger ist eindeutig. Die Personenkraftwagen ist hier nicht mehr erwünscht. Die Folge ist klar, Menschen bleiben weg, Kaufkraft wandert ab und die Innenstadt verliert weiter an Lebensqualität, an Lebendigkeit. Mit dem Innenstadt-Impulsprogramm schlagen wir deshalb keinen großen Masterplan vor, sondern einen zeitliche befristete programmatische Impuls. Einfach verständlich und sofort wirksam. Drei Maßnahmen, ein gemeinsames Ziel. Hürde senken, Erreichbarkeit verbessern und Menschen zurück in die Innenstadt holen. Es geht hier nicht um ideologische oder Luxusprojekte, sondern um Wirtschaft, Arbeitsplätze und Lebensqualität. Eine Innenstadt, die nicht belebt ist, kostet die Stadt am Ende deutlich mehr als jede kurzfristige Entlastung. Dieses Programm ist ein Pilot. Wenn es nicht wird, kann man es beenden. Wenn es wird, haben wir etwas Richtiges gemacht. Osnabrück muss wieder Gastgeberin sein für Bürger, Kunden und Gäste. Ich bitte um Zustimmung in diesem Antrag. Vielen Dank.
Okay, Herr Mayer, bitte.
Ja, Herr Radvorsitzender, meine Damen und Herren. Ich glaube, wenn man über Innenstadtstärkung, Innenstadtimpulse redet, sollte man als erstes aufhören, unsere Stadt und unsere Innenstadt schlecht zu reden. Die meisten in dieser Stadt... Die meisten in dieser Stadt haben das verstanden, Herr Gader offensichtlich noch nicht. 1.0 hört sich in digitalen Zeiten irgendwie alt an. Und ich glaube, auch Herr Gader, Sie sind ein bisschen hinter der aktuellen Debatte über Innenstadtstärkung hinterher. Viele andere Städte, nicht nur Osnabrück, beschäftigen sich damit, wie Innenstädte attraktiv bleiben können, welche Konzepte und Maßnahmen ergreifen können, das nicht erst seit Corona. Wir haben bereits im April 2019 nach einem längeren Prozess einen Masterplan Innenstadt für Osnabrück einstimmig hier verabschiedet und setzen ihn auch sukzessive um. Wir haben unser Stadtmarketing und das Citymarketing neu aufgestellt, schlagkräftiger gemacht. Wir haben attraktive Veranstaltungen in der Stadt. Wir packen jetzt den Neumarkt an. Endlich kann man anfügen, aber es wird passieren. Und die nördliche Innenstadt werden wir mit der Sperrung des Domhofes stärken. Das alles und noch viel mehr sind Dinge, die dieser Rat hier weitgehend einstimmig auch auf den Weg gebracht hat. Und wir haben eine engagierte Verwaltung, engagiertes Marketing. Und wir haben viele engagierte Einzelhändler und Einzelhändlerinnen, Gastronomen, Gastronominnen und weitere Akteure von Kultur, Freizeit, Sport etc., die sich darum kümmern, dass unsere Innenstadt attraktiv ist. Und das ist sie ohne weiteres. Kommen wir auf die konkreten Punkte Ihres Antrages. Als Grüner könnte ich ja sagen, kostenloser ÖPNV ja durchaus attraktiv. Ich bin auch für einen kostengünstigen und sehr attraktiven ÖPNV. Wir müssen diesen aber organisieren, wir müssen ihn planen und am Ende wird er auch Geld kosten. Und das auch zu Recht, weil wir da nämlich auch gute Leistungen anbringen. Also an zwei Tagen mal eben die Nachfrage hochfahren, das wird nicht funktionieren. Die Verbindungen in die Innenstadt sind hervorragend. Wir haben Metrobuslinien und wir haben auch eine attraktive Preisgestaltung, nicht zuletzt am Ende auch für viele durch das Deutschlandticket, was übrigens auch als Jobticket natürlich gefördert werden kann. Auch die Stadt Osnabrück macht dieses und viele nutzen es ja auch gerne. Im Kern Ihres Antrags steht aber, glaube ich, der Pkw-Verkehr kam auch so ein bisschen aus der Antragsbegründung jetzt raus. Und das ist ja gerade das Alte an diesem Antrag. Viele von uns kennen noch die Bilder, wie hier vorm Rathaus, vor Stadtwaage und Marienkirche, der Rathausplatz als Parkplatz genutzt wurde. Dahin möchte ich auf keinen Fall zurück. Aber wir haben in dieser Stadt, schon seit jeher kann man fast sagen, wir haben sehr attraktive Parkhäuser in der Innenstadt, innerhalb des Wallrings. Und die sind von der OPG hervorragend gemanagt. Die sind in Schuss und die sind 24/7 geöffnet. Ja, also was das für eine Besonderheit ist, merkt man immer wieder, wenn man von Leuten von außerhalb gefragt wird, ob man denn abends oder nachts aus dem Parkhaus kommt. Da wundere ich mich immer, weil wir Osnabrücker kennen es nicht anders. Die Parkhäuser schließen nicht. Eine Leitstelle ist besetzt. Wir haben hervorragende Parkhäuser, die sind saniert und das kostet nun mal auch Geld. Ja, und ich habe in den Haushaltsberatungen überhaupt nicht wahrgenommen, dass Sie vorgeschlagen hätten, entsprechende Finanzmittel einzustellen oder die Ansätze bei der OPG oder im ÖPNV zu kürzen. Und dann komme ich zum Punkt 3, den verstehe ich überhaupt nicht. Belebung der Innenstadt dadurch, dass wir Autos, totes Material auf die Plätze stellen, die wir gerade versuchen, mit Grün und Sitzmöglichkeiten, Aufenthaltsmöglichkeiten attraktiver zu gestalten. Also dieser Rückschluss, der erschließt sich mir überhaupt nicht. Also auch an dieser Stelle gilt, der Rat ist längst in seiner Breite aktiv in Sachen Innenstadt. Es gibt dort eine Herausforderung, selbstverständlich. Wir nehmen sie an. Wir haben viele Akteure, das habe ich genannt, die bereit sind, diese Herausforderungen anzunehmen. Aber Ihr Vorschlag an dieser Stelle leistet auch dazu keinen Beitrag.
Herr Keite, bitte, und dann Frau Hamburger das Reis.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, Herr Garder, wenn ich Ihren Antrag sehe, es ist für jeden etwas dabei bei den demokratischen Fraktionen. Es ist für jeden auch etwas, wo er dagegen sein kann. Und somit ist das optimale Potenzial gegeben, wenn man sich darauf einlässt, dass man sich jetzt einmal hier komplett verstreitet. Aber es ist auch das erste Mal, dass Sie sich jetzt auch zu dieser Thematik überhaupt in der laufenden Wahlperiode zu Wort melden. Und ich kann auch bei diesem Punkt, genau wie beim Antrag zuvor, da war es wichtig, mit der Polizei mal einmal zu sprechen. Auch an dieser Stelle ist es doch wichtig, mal mit den Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern zu sprechen, mit der Gastronomie zu sprechen. Was brauchen die denn überhaupt an der Stelle? Und ich gehe jetzt mal auf zwei Punkte ein, die in Ihrem Antrag sind. Das erste, ein kostenloser Parknachmittag. Am Mittwochnachmittag in den Osnabrücker Parkhäusern. Genauso wie Herr Mayer sagt, er könnte jetzt seitens der Grünen sagen, ich bin besonders für den ÖPNV, könnte ich auch sagen seitens der CDU, wir haben häufiger auch mal ein Herz für Autofahrer, dass sie gut in die Innenstadt kommen. Ich glaube, es ist aber überhaupt nicht zielführend, wenn wir am Mittwochnachmittag jetzt kostenloses Parken in der Innenstadt ermöglichen würden. Wir haben uns durchaus seitens unserer Fraktion auch kritisch in der Vergangenheit geäußert, wenn es um die Erhöhung von Parkgebühren geht. Aber seitens der Wirtschaft ist es nicht hilfreich, wenn auf einem Nachmittag jetzt plötzlich alle in die Parkhäuser, mal angenommen, das würde tatsächlich funktionieren. Alle würden auf Mittwochnachmittag ins Parkhaus fahren, dann alle in die Geschäfte gehen. Die Wirtschaft hat Geschäfte, die den ganzen Tag, die ganze Woche über geöffnet sind. Die hat Personal, was sie durchgehend dort finanziert, die eine Miete dort durchgehend bezahlt, und es ist auch durchaus hilfreich, wenn nicht alle auf einem Tag irgendwie versucht werden, konzentriert in die Geschäfte zu bringen. Wir brauchen aus meiner Sicht dort keine Aktionen, sondern das können die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Geschäfte, die Gastronomie, das können die von alleine. Die brauchen von uns Ruhe und konsistente Bedingungen. Und Gleiches gilt nämlich auch für den Bus, jetzt an zwei Tagen das kostenfrei zu machen. Also wenn ich jetzt Abonnent eines Bustickets wäre, dann wüsste ich auch gar nicht mehr, was ich dann jetzt machen sollte für die Zukunft. Und damit jetzt auch dort konzentrieren zu wollen, dass die Leute an einem bestimmten Tag dort in die Stadt kommen, halte ich auch nicht für besonders zielführend. Und außerdem ist es teuer. Wenn man den Bus mal kostenfrei macht, da kann man ja drüber nachdenken. Ich sag mal, beim Niedersachsentag, da haben wir als Fraktion nämlich auch den Antrag gestellt, gerade für den Tag der Niedersachsen, dass dort der Bus dann über dieses Wochenende kostenfrei gemacht wird. Das hat eine hohe fünfstellige Summe gekostet. Aber es war gerade, weil dort mehrere hunderttausend Leute in die Stadt gedrungen sind, aus unserer Sicht von besonderer Bedeutung und besonderer Wichtigkeit. Wenn Sie das jetzt regelmäßig jede Woche machen wollen, also da können Sie ja sagen, der Bus fährt so oder so, aber der Bus muss gekauft werden. Der Bus hat entweder läuft mit Strom oder noch mit Diesel, und auch das Personal muss entsprechend vorgehalten werden. Die Rechnung der Stadtwerke, die wir bekommen, die wird sicherlich im sechs- oder siebenstelligen Bereich dort sein. Ich glaube auch nicht, dass das besonders zielführend wäre. Auch dort sind konsistente Bedingungen aus unserer Sicht besonders wichtig. Die Erreichbarkeit der Innenstadt, Wir sind auch der Auffassung, dass die auch für den Pkw-Verkehr gestärkt bleiben sollte. Deswegen haben wir uns in der Vergangenheit immer dafür ausgesprochen, gerade wenn es um große Ausfallstraßen geht, dort nicht hinzugehen und zu sagen, Iburger Straße, Pagenstecher Straße oder auch Martini Straße, dass wir dort zu einer Einspurigkeit kommen. Das sind die Punkte, wo wir die Erreichbarkeit dort an der Stelle sehen. Da habe ich seitens von Ihnen und auch von der AfD dort bisher wenig gehört. Deswegen ist es dort nicht besonders hilfreich, hier einfach mit irgendwelchen Aktionen zu kommen, sondern grundsätzlich darüber zu diskutieren, macht das an der Stelle Sinn? Wie wollen wir grundsätzlich in die Stadt kommen? Die Wirtschaft braucht dort verlässliche Bedingungen. Und es gibt andere Sachen, die machen der Wirtschaft deutlich mehr Sorge in der Innenstadt. Ich sage mal beispielsweise eine Sache, die ein großer Erfolg war. Das war bei den Sondernutzungen für Außengastronomie. Dort hat die Verwaltung aus meiner Sicht einen ganz tollen Vorschlag gemacht, der dazu geführt hat, dass die Innenstadt deutlich stärker noch mal belebt wird und die Außengastronomie noch mal stärker angenommen wird und das natürlich zu einer Kundenfrequenz führt. Da unbürokratisch etwas möglich zu machen, das hat etwas vorangebracht. Und andere Dinge sind seitens der Wirtschaft natürlich auch von Sorge. Also ich spreche nur mal das Thema Verpackungssteuer an, wo wir auch seitens unserer Fraktion auch deutlich gemacht haben, was, wenn man so die Medienberichterstattung verfolgt, vielleicht deutlich eher den Geschäftsleuten Sorge macht, als dass sie nun fordern würden, einen kostenlosen Parknachmittag am Mittwochnachmittag in den OPG-Parkhäusern zu haben. Das habe ich auch auf Rückfrage bei den Geschäftsleuten noch nie als eine sinnvolle Idee wahrgenommen. Vor dem Hintergrund werden wir auch diesen Punkt von unserer Seite aus ablehnen.
Frau Hamburger, das Reis, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Herr Garder, ich wundere mich schon bei der Überschrift Osnabrück als Gastgeberin, Belebung und bessere Erreichbarkeit der Innenstadt. Ich glaube, das hat Osnabrück am Tag der Niedersachsen doch ganz klar und deutlich gezeigt, wie das geht. Und Osnabrück kann das. Und wenn man sich das mal so anschaut, kostenfreier ÖPNV, natürlich ist das eine tolle Forderung. Und glauben Sie mir, wenn Sie Gespräche geführt hätten, wie wir das seit Jahrzehnten tun, auch mit den Stadtwerken, dann weiß man, dass das wirtschaftlich im Moment nicht tragbar ist. Und es wäre zu wünschen, wenn das irgendwann mal käme. Aber an zwei von Ihnen ausgesuchten Wochentagen, woher beziehen Sie denn die Kenntnisse, dass dienstags und donnerstags die Busse nicht ausgelastet sind? Das würde mich schon mal interessieren, wie da Gespräche geführt werden, ob sie überhaupt geführt werden. Und in welcher Form Sie Ihre Gedanken daraus ziehen. Das kostenlose Parken an festen Wochentagen auf öffentlich-städtischen Parkflächen kostenfrei zu machen, ist für mich überhaupt nicht und für meine Fraktion überhaupt nicht zielführend. Ich glaube, wir müssen uns doch darüber Gedanken machen. Und Internethandel, das kommt bei Ihnen überhaupt nicht vor, Herr Garder. Sie wissen doch ganz genau, dass gerade der Internethandel auch die Innenstadtgeschäfte sehr, sehr schwächt. Und da müssen wir ran. Wir werden am 23. Februar gerade zu diesem Thema eine öffentliche Fraktionssitzung machen und werden uns mit den Bürgern austauschen, Gespräche führen und versuchen, Lösungen zu finden. Und ich glaube, so macht man Politik und nicht anders. Reaktivierung blockierter Parkflächen kann ich nur sagen, back to the roots. Von Mobilitätswende keine Spur. Wie soll das denn funktionieren? Also ich glaube sicherlich, dass man mehr Mini-Stadtgärten braucht, dass man mehr Grün in der Stadt braucht, einfach für das Klima, um auch mehr einen Klimaaustausch für die Menschen, für die Bürgerinnen zu haben, doch nicht auf dem Weg, dass wir das wieder für den ruhenden Parkverkehr machen. Wir müssen uns doch innovativ gute Dinge überlegen, wie wir nach vorne gehen und wie wir weniger Mobilität in den Innenstadt erreichen können und mehr Platz für Menschen und für den Handel haben. Und das, was Sie hier als Antrag bringen, ist Jahre zu spät. Also wir können den auf keinen Fall folgen und werden den ablehnen. Dankeschön.
Herr Haskamp, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, wir teilen grundsätzlich das Ziel, die Innenstadt zu beleben und ihre Attraktivität zu steigern. Eine lebendige Innenstadt mit hoher Aufenthalts- und Einkaufsqualität liegt uns am Herzen. Ich denke, das darf ich für unsere Gruppe sagen, ist auch DNA unseres politischen Handelns. Allerdings haben wir erhebliche Bedenken bei den vorgeschlagenen Maßnahmen. Ich nicht auf alle eingehen, zum Beispiel beim kostenlosen ÖPNV an Wochentagen. Erstens, bevor wir den kostenlosen ÖPNV darüber sprechen, müssen wir erstmal einen verlässlichen ÖPNV haben. Die Mehrheitsgruppe hat in den letzten Jahren ÖPNV nicht verlässlicher, sondern schlechter gemacht. Die Busanbindung in Hörne wurde massiv beschnitten, wie wir auch in unserer Anfrage vom letzten August letzten Jahres thematisiert haben. Die Ringbuslinie 10, 20 und 20 wurden zusammengekürzt. Linie 17 bedient den östlichen Abschnitt Eversburg-Büren nicht mehr. Die Taktung auf Linie 16 wurde reduziert. Ein kostenloses Angebot, und darauf will ich hinaus, macht nur dann Sinn, wenn das Angebot auch stimmt und nicht, wenn es nur kostenlos ist. Die Qualität ist das Thema. Oldenburg zeigt einen anderen, einen besseren Weg. Dort fährt der Bus samstags kostenlos. Das stärkt die Innenstadt gezielt an wichtigen Tag und gleichzeitig entlastet es die Parkplatzsituation. Ein kostenloser ÖPNV an Wochentage, wie hier vorgeschlagen, wenn die Busse ohnehin schwach ausgelastet sind, bringt hingegen wenig Mehrwert für die Innenstadtbelebung unserer Meinung nach. Und zum dritten Punkt. Die pauschale Freigabe blockierter Parkplätze. Wir möchten niemanden bevorzugen. Uns ist die Gleichberechtigung von Auto, Fahrrad und Fußgängern wichtig. Aber an manchen Stellen müssen Parkplätze gesperrt bleiben, um Doring-Unfälle zu verhindern und die Sicherheit für Radfahrende zu erhöhen. Unser Ziel ist es, einen durchgängigen Radweg rund um den Wald zu schaffen, sowohl sicher für das Auto als auch für das Rad. Wir werden den Antrag in dieser Form ablehnen und plädieren stattdessen für ein Modell nach Oldenburger Vorbild und schlagen natürlich auch in der Richtung vor, dass wir erst einmal mit einem kostenlosen Busverkehr beginnen, an Adventssamstagen als Pilotprojekt und dann vor allen Dingen als verlässlich und gut getaktet, auf den sich die Menschen dann auch verlassen können. Das war übrigens auch schon mal vor Jahren ein FDP-Vorschlag. Darauf könnte man sich einigen. Vielen Dank.
So, ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann lasse ich über den Antrag abstimmen. Wer ist für den Antrag? Herr Gader. Wer enthält sich? Dann ist er mit übergroßer Mehrheit abgelehnt. 5.3, digitale Souveränität stärken. Städtische Kommunikation unabhängiger von Tech-Riesen machen. Antrag der Gruppe Grüne, SPD, Volt. Herr Seliger hat das Wort.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen, spätestens seit der Drohung des US-Herrschers, widerrechtlich Grönland vom NATO-Partner und EU-Mitglied Dänemark zu annektieren, ist klar, die USA sind inzwischen ein Risiko statt ein Partner geworden. Das gilt für viele Bereiche, zum Beispiel Sicherheit, Verteidigung, Energie, aber auch die Digitalwirtschaft. Wirtschaftsmacht wird als Druckmittel gegen ehemalige Verbündete eingesetzt. Ein Szenario, das die nicht-europäischen Anbieter plötzlich das Licht ausmachen, wird real. Genauso wie wir bei der Energieversorgung uns unabhängiger machen, sollten wir darüber nachdenken, wie wir uns auch bei der städtischen Kommunikation und Verwaltungsprozessen breiter aufstellen können. Das Thema ist kein Nerd-Thema mehr. Das betrifft uns ganz konkret bis auf die kommunale Ebene. Was wäre, wenn von heute auf morgen Microsoft und Meta die Zugänge von Rat und Verwaltung sperren würden oder die Preise verdoppeln? Dass ein anderer Weg möglich ist, zeigen Beispiele aus benachbarten Bundesländern. Schleswig-Holstein unter der Führung von CDU-Ministerpräsident Günther stellt die gesamte IT des Landes auf Open Source um, macht sich unabhängig und spart dabei auch Geld. Gleichzeitig bleiben öffentliche Mittel im Land und sorgen für regionale Wertschöpfung. Denn zusätzlich zur digitalen Unabhängigkeit kommt der Aspekt der Wirtschaftsförderung. Öffentliche Mittel werden im Land gehalten und im besten Fall auch in Region und Stadt ausgegeben. Das bringt Wertschöpfung und Arbeitsplätze hier. Und unsere Steuergelder fließen nicht zu demokratiefeindlichen Unternehmen und Staaten ab, die uns sogar bedrohen und freie Kommunikation behindern. Um eine Idee für die Größenordnung zu bekommen: Die öffentliche Verwaltung in Deutschland zahlt nach aktuellen Einschätzungen auf Ebene von Bund, Ländern und Kommunen jährlich 1 Milliarde Euro allein an Microsoft. Geld, was wir hier viel besser bei uns einsetzen können. Die aktuelle Situation in Osnabrück. Die Kommunikation zu vielen Themen nach außen erfolgt wesentlich über Instagram und Facebook. Will man dort Informationen zu Glatteispflichten, Entscheidungen zu Schulausfällen oder frühere Postings sehen, landet man früher oder später vor einer Anmeldemaske. Um die Beiträge aufzurufen, muss man dort ein Konto und am besten auch die Apps haben. Damit ist man gezwungen, seine Daten zur Vermarktung dem Meta-Konzern preiszugeben. Das sollte jedoch keine Vorbedingung sein, damit die Osnabrückerinnen die Beiträge ihrer Stadtverwaltung ansehen können. Der Konzern hinter Instagram und Facebook ist für sein rechtswidriges Ausspionieren von Nutzern gerade vom Oberlandesgericht Dresden zu Schadensersatz verurteilt worden. Eine Sammelklage gegen ihn läuft noch. Die Tatsache zeigt erneut, wenn bei einem kommerziellen Unternehmen etwas kostenlos ist, bist du das Produkt und zahlst mit deinen Daten. Wir wollen, dass die vielen informativen Beiträge des Teams für Öffentlichkeitsarbeit von allen direkt und frei abrufbar sind, ohne sich diesem Konzern ausliefern zu müssen. Wir empfehlen, die freie und dezentrale Plattform Mastodon zu prüfen. Die Infos werden so viel einfacher verfügbar. Die Profilseite der Stadt Osnabrück auf osnab.social kann jeder im Browser aufrufen, ohne ein Konto anzulegen oder etwas von sich preiszugeben. Das ist direkt wirksam, ohne Kosten oder gefährliche Abhängigkeiten. Wir wollen mindestens einen Parallelbetrieb, bei dem die gleichen Inhalte auf beiden Plattformen veröffentlicht werden. Das gleiche Vorgehen ist auch für die Neuigkeiten, die auf der Webseite und aus der Osnabrück-App stammen, auch möglich. Neben der Wahlfreiheit, welche Plattform man dann nutzen möchte, hat die Stadt damit auch einen Plan B für den Fall der Fälle. Als weiteren Schritt in eine digitale Unabhängigkeit gehen wir dann im zuständigen Fachausschuss die von Verwaltung und Rat genutzte Software, die Prozesse und auch die IT-Leistung an. Politik und Behörden müssen jederzeit souverän und handlungsfähig bleiben. Wer hier widerstandsfähig aufgestellt ist, dem können auch Erpressungsversuche egal sein. Wir sollten uns dabei unserer eigenen Stärke selbst bewusst werden. Mit unserer Eigenständigkeit und der Macht auch unserer Finanzmittel können wir nämlich auch umgekehrt den gierigen Datenkraken den Stecker ziehen.
Besten Dank. Jetzt habe ich Herrn Spreen, bitte.
Sehr geehrter Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Ratskollegin, wir erleben in den Vereinigten Staaten derzeit sehr konkret, was es bedeutet, wenn politische Macht mit autoritärem Anspruch ausgeübt wird. Nicht abstrakt, sondern sichtbar, spürbar und mit unmittelbaren Folgen für Menschen, Institutionen und den Rechtsstaat. Wir sehen das etwa beim Vorgehen von ICE, die bei der Verfolgung von Menschen zunehmend auf digitale Datensätze, Ordnungstechnologien und vernetzte Informationssysteme zurückgreifen. Ein Vorgehen, das viele beunruhigt, weil Rechtsstaatlichkeit verblasst und Verhältnismäßigkeit und politische Einflussnahme zunehmend verschwimmen. Und wir sehen es in der wachsenden Konzentration medialer Macht, etwa auf Plattformen wie X oder Meta unter dem Einfluss von Einzelpersonen wie Elon Musk. Einzelpersonen, die alleine entscheiden, welche Inhalte sichtbar sind, welche verdrängt werden und welche politischen Narrative sich durchsetzen. Und an dieser Stelle hört man oft den Satz, das ist weit weg, das ist doch Amerika, das betrifft uns nicht. Und es stellt sich dennoch die Frage, was hat das mit diesem Antrag zu tun? Was hat das mit kommunaler Kommunikation zu tun? Aber genau da ist doch der Denkfehler. Denn digitale Infrastruktur kennt keine Grenzen. Plattformlogiken, Abhängigkeiten und technische Standards werden global gesetzt und wirken lokal, auch hier, auch in Kommunen wie Osnabrück. Autoritäre Politik braucht Kontrolle. Kontrolle über Informationen, über Datenzugänge, über Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit im öffentlichen Raum. Und genau hier wird die digitale Abhängigkeit brandgefährlich. Denn wir haben heute einen Staat, dessen zentrale digitale Infrastruktur in weiten Teilen nicht in seiner eigenen Hand liegt. Wir haben Abhängigkeiten von externen Cloud-Anbietern und von Plattformen im privaten Besitz. Solange politische Verhältnisse stabil sind, fällt das kaum auf. In dem Moment aber, in dem Macht sich verschiebt, wird daraus ein ernstes Risiko. Und damit sind wir schnell im Hier und Jetzt. Wer beobachtet, mit welcher Offenheit rechte Kräfte inzwischen darüber sprechen, staatliche Institutionen umzubauen, Verwaltungen politisch zu disziplinieren oder demokratische Verfahren grundsätzlich in Frage zu stellen, der weiß, mit Blick über den Atlantik, das ist kein theoretisches Szenario mehr. Die AfD formuliert diese Vorstellung nicht nur zwischen den Zeilen mehr, sondern zunehmend offen und strategisch. Und auch hier gilt, wer autoritär denkt, denkt immer auch autoritär in der digitalen Welt. Digitale Abhängigkeit schützt keine Demokratie. Sie macht vielmehr autoritäre Politik einfacher. Denn wer Zugriff auf Kommunikationsräume, Datenflüsse und technische Infrastruktur hat, braucht keine Gesetze mehr zu ändern, um Einfluss auszuüben. Es reicht, Sichtbarkeit zu steuern, Zugänge zu begrenzen oder Regeln einseitig zu verschieben. Und genau deshalb ist es nicht egal, ob staatliche Kommunikation ausschließlich innerhalb weniger zentralen Plattformlogiken stattfindet oder ob es zusätzliche unabhängige und kontrollierbare Räume gibt, nicht als Ersatz, nicht aus Ideologie, sondern als Absicherung demokratischer Handlungsfähigkeit. Und warum müssen wir im Rat eigentlich darüber sprechen? Weil genau hier entschieden wird, wie unsere Verwaltung arbeitet, welche Abhängigkeiten wir eingehen und welche Risiken wir bewusst in Kauf nehmen oder eben nicht. Dass Bundesländer, Nachbarstaaten und auch der Bundestag diese Fragen längst aufgegriffen haben und Strategien für mehr digitale Unabhängigkeit entwickeln, zeigt, diese Debatte ist real und sie macht deutlich, dass auch Kommunen sich damit befassen müssen, wenn sie nicht abgehängt werden wollen. Der Antrag befiehlt keinen Systemwechsel. Er verlangt keinen schnellen oder symbolischen Maßnahmen. Er fordert etwas sehr Grundlegendes und sehr Verantwortungsvolles, wie ich finde, dass wir hinschauen und das Vorhandene prüfen. Denn gute Verwaltung heißt nicht, erst zu reagieren, wenn Probleme akut werden. Gute Verwaltung heißt, Strukturen zu verstehen, bevor sie zum Problem werden. Vielen Dank.
Herr Altvogt, oder wollte erst die Oberbürgermeisterin?
Okay. Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzende, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Wir freuen uns über den vorliegenden Antrag der Gruppe Grüne SPD Volt zur Stärkung der digitalen Souveränität. Die hier angesprochenen Abhängigkeiten von nicht-europäischen Tech-Konzernen und die damit verbundenen Risiken sind real und betreffen nicht nur die städtische Kommunikation, sondern die gesamte digitale Infrastruktur unserer Verwaltung. Es freut uns besonders, dass dieser Antrag auch eine Debatte über digitale Souveränität in anderen Bereichen wie Verwaltungsprozessen und Cloud-Diensten anstoßen möchte. Denn genau diese Gedanken beschäftigen besonders unseren Gruppenvorsitzenden Dr. Thiele seit Jahren, der diese Problematik schon mehrfach im Verwaltungsausschuss angesprochen hat. Deshalb haben wir für den Ausschuss für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung am 11. März und zum kommenden Rat einen eigenen Antrag zum Thema Open Source First eingereicht. Um Missverständnisse zu vermeiden, wir haben diesen Antrag bereits vor 2 Wochen im Ratsinformationssystem angemeldet, also zeitgleich wie die Mehrheitsgruppe. Unser Antrag zieht darauf ab, bei IT-Beschaffungen künftig zunächst Open-Source-Lösungen zu prüfen und proprietäre Software nur noch als Ausnahme einzusetzen. Die Beispiele aus Dortmund oder besonders Schleswig-Holstein zeigen, dass solche Strategien nicht nur technisch machbar, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll sind. Schleswig-Holstein spart ab 2026 jährlich über 15 Millionen Euro an Lizenzkosten ein. Zum Vergleich: auf Bundesebene sind die Microsoft-Lizenzkosten von 74 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 204,5 Millionen Euro 2024 gestiegen. Eine Steigerung von 176% in nur 7 Jahren. Die beiden Anträge gehen in eine ähnliche Richtung und können ideal ergänzt werden. Der eine mit Fokus auf kommunaler Präsenz im Fediverse und digitale Souveränität allgemein. Der andere konkret auf Open-Source-Software in der Verwaltung. Wir würden uns freuen, wenn wir hieraus einen gemeinsamen Antrag entwickeln können. Wir werden dem vorliegenden Antrag heute zustimmen und freuen uns über eine mögliche Zusammenarbeit an diesem wichtigen Thema. Dazu laden wir Sie recht herzlich ein. Vielen Dank.
So, jetzt gebe ich noch der Oberbürgermeisterin das Wort.
Ja, Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache es kurz, möchte mich für den Antrag bedanken, sehe den als Unterstützung unserer bisherigen IT-Strategie und möchte nur dem entgegentreten, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, dass die Verwaltung erst jetzt anfängt, verantwortungsvoll mit dem Thema Daten und Abhängigkeiten in dem Bereich der IT umzugehen, sondern es ist fester Bestandteil unserer IT-Strategie, hier an der Souveränität unseres Handelns zu arbeiten und ist sogar eines der Schwerpunktthemen für dieses Jahr, den sich das Referat 15 Digitalisierung und
IT vorgenommen hat. Wir werden Sie selbstverständlich, so wie bisher, über die IT-Strategie im zuständigen Ausschuss informieren. Und deswegen werden wir natürlich auch der weitergehenden Forderung, der den Vorschlag hier, sich bei den sozialen Medien noch weiter aufzustellen, gerne Folge leisten. Wir sehen das auch als geringfügigen Mehraufwand an, der eigentlich nicht weiter der Rede wert ist. Wir stellen uns in der Tat breiter auf, da hat Herr Seliger vollkommen recht. Und es ist nicht so, dass wir hier bei Null anfangen, sondern auf dem Weg sind und Sie gerne weiterhin auf dem Laufenden halten, wie da die Schritte sind. Nur ein Satz, machen wir uns nichts vor, das ist nicht trivial. Und das ist nicht mal eben so, ne, habe ich auch nicht behauptet, dass das jemand gesagt hat, klang manchmal so, jetzt endlich muss man und so. Das ist nicht trivial und das ist mitnichten der Fall, dass irgendwer in diesem Land unabhängig von Microsoft agiert. Vielen Dank.
Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr, denn darf ich mal fragen, wer diesem Antrag zustimmt? Das ist Grüne, SPD, Volt, die Linke, Carla Wefel, die FDP-UWG-Gruppe. Gibt es Enthaltungen? Die CDU habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Ne? Gibt es Enthaltungen? Herr Gara? Okay, dann ist der mit großer Mehrheit angenommen. Gegenstimmen brauche ich, glaube ich, nicht mehr fragen, weil sich alle gemeldet hatten. Ne? Ja, okay. Also einstimmig angenommen, ja. Nächsten Punkt haben wir auch von der Gruppe Grüne, SPD, Volt. Lebendige Quartiere, Kleingewerbe, Handwerk und soziale Infrastruktur stärken. Da habe ich zunächst Frau Dr. Pfaff. Ach so, okay. Entschuldigung.
Kein Problem. Wir sind uns schon einig. Herr Ratsvorsitzende, werte Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir heute durch manch unsere Stadtteile gehen, dann spüren wir etwas, das sich schwer in Zahlen ausdrücken lässt. Den Verlust von Identität und von Nachbarschaft. Da, wo früher morgens das Brot vom Bäcker duftete, wo der Kioskbesitzer alle beim Namen kannte und die Schneiderin noch Zeit für ein Gespräch hatte, sind heute die Rollläden heruntergelassen. Mit jedem Laden, der schließt, verschwindet auch ein Stück Heimat, ein Stück Identität. Vermüllung und Trading-Down-Effekte nehmen ihren Lauf. Was verloren geht, ist nicht nur Nahversorgung, es sind auch Begegnungen, Vertrauen und Alltagssolidarität. Die ältere Dame, die nicht mehr gut zu Fuß ist, konnte früher an dem Laden an der Ecke noch einen Einkauf tätigen. Der Nachbar mit kleinem Einkommen fand in der Werkstatt im Viertel bezahlbare Reparaturen. Wenn diese Orte weniger werden, werden Wege länger und Leben kälter. Es trifft zuerst die, die am wenigsten Auswahl haben, ältere Familien mit geringerem Einkommen, Alleinerziehende etc. Quartiere, die früher soziale Heimat waren, drohen zu reinen Schlaforten zu werden. Das wollen wir als SPD so nicht hinnehmen. Denn uns geht es nicht nur um Wirtschaftsförderung, es geht uns dabei um soziale Gerechtigkeit, um Lebensqualität, um gleiche Chancen für jeden Stadtteil. Die 15-Minuten-Stadt darf nicht nur ein Konzept für neue Stadtteile sein. Eine Stadt, die zusammenhält, braucht lebendige Nachbarschaften, braucht das Handwerk vor Ort, den kleinen Laden, den Hausarzt, den sozialen Treffpunkt, an dem man sich kennt. Darum setzen wir als SPD mit unserem gemeinsamen Antrag lebendige Quartiere, Kleingewerbe, Handwerk und soziale Infrastruktur stärken für ein Programm, das genau dort ansetzt, wo Leben verloren zu gehen droht. Wir wollen, dass aus Leerstand wieder Lebendigkeit wird. Was heißt das konkret? Wir wollen, dass die Stadt gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung, der Handwerkskammer, der IHK und sozialen Akteuren aktiv wird, um Neugründungen zu unterstützen, um Nachfolgerinnen und Nachfolger für Handwerksbetriebe zu finden, um leerstehende Räume sinnvoll zu nutzen, für Gewerbe, für Gesundheitsvorsorge, für Nachbarschaftsinitiativen, für Start-ups und für gemeinsame Projekte. Eine Idee zum Beispiel, die Einrichtung kommunaler Flächenbörsen für kleine Gewerbeeinheiten, damit diejenigen, die etwas aufbauen wollen, auch wissen, wo Platz dafür ist. Wir wollen, dass Zwischennutzungen und Modelle wie mein Laden im Quartier gefördert werden, damit Leerstand nicht Stillstand bedeutet, sondern viele Chancen eröffnet. Und wir setzen auf Kooperation mit Hochschule und Universität, den Kammern, mit jungen Gründerinnen und Gründern und Handwerkerinnen und Kreative mit dem Quartier zu verknüpfen. Das belebt nicht nur die Wirtschaft, sondern schafft auch soziale Innovation. Besonders wichtig ist uns die soziale Komponente dabei. Wenn Quartiere veröden, droht nicht nur ökonomischer, sondern auch gesellschaftlicher Rückschritt. Wer keine wohnortnahe Angebote mehr hat, verliert Teilhabe. Nähe ist das, was Nachbarschaft Nachbarschaft erst lebendig macht. Deshalb gehört zur Quartiersentwicklung immer auch das Denken an Menschen, an Senioren, an Kinder, an Familien, an die, die das tägliche Leben im Viertel tragen, an erster Stelle. Eine lebendige Stadt wächst von unten, aus den Vierteln, in denen Menschen arbeiten, wohnen und sich begegnen. Eine starke Stadt besteht aus starken Quartieren. Und diese Stärke fällt nicht vom Himmel. Sie ist das Ergebnis politischer Entscheidungen. Entscheidungen, die den Kiosk nebenan ebenso wichtig nehmen wie die Innenstadtentwicklung, die das Handwerk nicht auslaufen lässt, sondern Zukunft ermöglicht. Mit unseren Bemühungen starten wir zum Glück nicht bei Null. Denn die Wirtschaftsförderung ist bereits mit verschiedenen Programmen aktiv. Diesen Aktivitäten fügen wir einen neuen Fokus hinzu. Mit dem Erhalt lebendiger, quartiersnaher Versorgung und Wiederbelebung von Leerständen im Stadtteil. Wir als SPD sagen klar, lebendige Quartiere, das ist kein Luxus, das ist Daseinsvorsorge. Es geht um Nähe, Teilhabe und Zusammenhalt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Frau Dr. Pfaff, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Panzer, Sie haben sehr viele Punkte schon vorweggenommen, von denen ich auch erzählen könnte. Von der Bäckerei, vom Kiosk, von den Begegnungsorten. Dass es tatsächlich ganz viel darum geht, in vertraute Gesichter zu gucken. Diesen kleinen Schnack, den man so im Alltag einfach mal führt, der sonst hinten rüberfällt, den vermissen wir an vielen Orten in dieser Stadt. Das ist richtig, das ist das kleinteilige Gewerbe. Das sind die kleinen Akteure, die hier eine Rolle spielen. Und da setzt dieser Antrag an. Und es geht eigentlich um viel mehr als um Wirtschaftsförderung. Es geht um wohnortnahe Versorgung, das ist richtig. Und es geht darum, dass Arbeiten und Leben und Freizeit haben näher zusammenwächst. Das ist einfach irgendwie das Leben an sich weniger Brüche hat, weniger Übergänge hat, weniger Pendelzeiten hat. Das ist tatsächlich Lebensqualität. Und da geht es um ganz viel. Da geht es natürlich auch um Gesundheitsversorgung. Es geht um Hebammen, es geht um Apotheken. Das sind alles Bereiche, die wir zunehmend verlieren. Bäckereien hatte ich schon genannt. Und das ist nicht nur für Menschen, deren Mobilität eingeschränkt ist, ein wichtiger Punkt oder für Ältere, auch für Familien und viele andere, die einfach in den Stadtteilen unterwegs sind. Das ist kein Luxus. Das ist tatsächlich einfach die Voraussetzung für Teilhabe und für Selbstständigkeit in den Quartieren. Deswegen haben wir die Verwaltung oder möchten wir die Verwaltung beauftragen, gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und dem Quartiersmanagement ein Maßnahmenprogramm zu entwickeln, kleinteilige Strukturen zu sichern, vor allen Dingen wiederzubeleben und damit den Quartiersprozess, der 2018 unter dem Namen Quartier für alle angestoßen worden ist, weiterzuführen. Dabei geht es ausdrücklich auch, aber wenn auch nicht nur, um innovative und zukunftsgerichtete Geschäftsmodelle. Quartiere sind nämlich heute Orte des Wandels. Die Quartiere, so wie sie vor 10, 20 Jahren waren, die wollen wir nicht eins zu eins zurück. Wir erkennen natürlich an, dass sich die Welt weitergedreht hat. Das heißt, wir verstehen moderne Quartiere mit unterschiedlichen Modellen. Das kann ein Laden sein, der vielleicht gleichzeitig eine Werkstatt ist, der vielleicht auch ein Online-Angebot parallel hat. Es können soziale Startups sein, die sich ansiedeln. Es sind Agenturen, die sich ansiedeln. Wissensarbeit, die eine Rolle spielt. Und einfach Versorgungsformen des täglichen Bedarfs. Und Osnabrück hat dafür schon eine starke Grundlage. Wir haben eine super aktive Szene, ein lebendiges Startup-Ökosystem und sehr engagierte Akteure. Zum Beispiel haben wir mit dem Seed House als Accelerator einen Bereich für Agrar, Food und Digitales und auch der Healthcare Accelerator können uns da durchaus helfen. Das sind gute Sprungbretter. Und wir sollten anfangen, diese Ideen und die Innovationen in die Stadtteile zu tragen und dort einfach wirksam werden zu lassen. Damit das gelingt, müssen wir Innovationen in Quartiere übersetzen. Das heißt in bezahlbare Räume, flexible Zwischennutzung, passende Erdgeschossflächen und natürlich auch passende Infrastruktur. Dafür haben wir außerdem auch noch eine interessante Brücke, das Transfer- und Innovationsmanagement, TIM, als gemeinsame Einrichtung von Hochschule und Universität ist eine Schnittstelle, die wir für Stadtteilprojekte, Dienstleistungen und Kooperationen mit Betrieben brauchen. Das Deutsche Institut für Urbanistik bringt den Kern des Anliegens treffend auf den Punkt, wenn Sie sagen, eine gute Mischung bedeutet nicht, dass immer alles überall sein muss. Denn es geht um Zugänglichkeit zu den Stadtquartieren. Konkret schlagen wir daher vor, eine kommunale Flächenbörse, Fokus auf kleine Gewerbeeinheiten, Modellprojekt, mein Laden im Quartier, viele andere Dinge, aber auch die Vertiefung der Zusammenarbeit mit Hochschule und Osnabrück, ausdrücklich mit Blick auf Gründungen, Coworking und urbane Interventionen. Das ist nicht nur Stadtteilentwicklungspolitik, sondern gelebte Nachhaltigkeit. Denn lebendige Quartiere bedeuten kurze Wege, weniger Verkehr, weniger Flächenverbrauch und mehr lokale Wertschöpfung. Wenn Menschen ihre Besorgung im Stadtteil erledigen können, wenn Gesundheitsangebote wohnortnah sind und wenn Räume sinnvoll weitergenutzt, statt hochspezialisiert und konzentriert irgendwo in der Pampa neu gebaut zu werden, dann ist das ökologisch sinnvoll, sozial gerecht und wirtschaftlich vernünftig. Kostet das Geld? Ja, wahrscheinlich. Aber nichts tun kostet mehr. Leerstand kostet Lebensqualität, verursacht Folgekosten und schwächt den Zusammenhalt in unseren Stadtteilen. Deswegen setzt unser Antrag bewusst auf Kooperation, auf schnelle, agile, bedarfsgerechte Modellprojekte. Er stützt sich auf vorhandene Strukturen und lebendige Netzwerke und bestehendes Wissen und ist damit auch finanziell nachhaltig. Wenn wir generationengerechte, durchmischte und lebenswerte Quartiere wollen, braucht es eine aktive Rolle der Kommune. Der Markt alleine regelt weder Nahversorgung noch soziale Infrastruktur noch ökologische Ziele. Das sehen wir seit Jahren deutlich. Dieser Antrag ist deshalb eine realistische, nachhaltige Antwort auf das, was wir in Osnabrück jeden Tag erleben. Er verbindet Innovation mit Nähe und Klimaschutz und Lebensqualität. Ich bitte Sie daher um die Zustimmung und auf eine Antwort auf den Claim meines großen Möbelhauses. Wohnst du noch oder lebst du schon? Dankeschön.